Ja, guten Abend. Am Mikrofon ist wie immer bei Something Neues Zeit die Ulrike Hemmholz. Montags 21 bis 22 Uhr, also live am Mikrofon, heute auch, wenn Montag der 18. ist im Juli. Die Wiederholungszeiten, wie immer anders als auf meinem geliebten Jingle, und zwar dienstags von 5 bis 6 Uhr und mittwochs von 23 bis 0 Uhr. Heute mache ich die Technik und alles andere habe ich meinem Gast überlassen. Und zwar haben wir heute ein Thema, wer in der Webseite schon mal gelugt hat, was heute wohl drankommen wird. Das Thema ist der Gedenktag der Drogentoten am Donnerstag, 21. Juli. Jedes Jahr aufs Neue, ein trauriges Thema, ein Thema, das wütend machen kann. Ja, und über das man eben am besten nachdenkt und überlegt, was man tun kann. Und mitgebracht habe ich heute jemand, der da sehr kompetent ist, dessen es Arbeit es ist, sich damit zu beschäftigen. Das ist Steffen Güssmann. Hey, hallo.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, gerne. Ein Anliegen. er hat auch heute die Musik ausgesucht, also beides Thema und für die Sachfragen ist er heute zuständig und die Musik, die ihr heute ihr zu hören bekommt, die ist auch von ihm ausgewählt. Ich finde die sehr gut, also bleibt dran. Ich denke, das wird heute eine sehr, sehr spannende Stunde. Ja, beginnen. Mein Mikro klingt komisch, aber vielleicht kriegen wir das noch geregelt. Beginnen möchte ich gerne mit deiner Vorstellung. Also magst du uns sagen, Alter, Werdegang, Ausbildung und so weiter, was hier so üblich ist am Anfang. Wir sind eine neugierige Sendereihe bei Something Nice.
Ja klar, die Neugierde kann ich gern befriedigen. Also ich bin Steffen Güssmann ist mein Name. Und ich bin 37 Jahre alt und Sozialarbeiter von Beruf. Und seit guten 2 Jahren arbeite ich jetzt bei der AIDS-Hilfe Tübingen Reutlingen e.V. und habe davor meine Ausbildung, also mein Studium dual gemacht und eben auch im Drogenbereich gearbeitet, also während dem Studium.
Genau. Ach, da hast du schon gearbeitet?
Genau, das war so ein duales Studium, wo man eben Theorie und Praxis, das wechselt sich da ab.
Oh, das klingt gut, ja.
Ja.
Wir haben überlegt, dass wir ganz an den Anfang setzen wollen, weil es doch vielen Menschen nicht präsent ist eigentlich oder man wenig drüber nachdenkt, obwohl wir viel damit zu tun haben. Was heißt eigentlich Sucht?
Ja, Sucht ist, das ist so ein Thema, was gerne so ein bisschen gleichgesetzt wird mit, also wenn man über Drogen spricht, gerade so über die sogenannten harten Drogen, jetzt wenn man so über Kokain, Heroin, so diese Klassiker redet, dann kommt eigentlich gleich der Gedanke Sucht in den Kopf. Das möchte ich gleich voranstellen, vielleicht können wir da auch irgendwann noch ein bisschen drauf eingehen im Laufe, dass nicht jeder Konsument und Konsumentin von harten Drogen gleich süchtig ist. Also auch in diesem Feld gibt es auch viele, die das, die das gelegentlich machen oder zumindest deren Problematik nicht so ausgeprägt ist, dass die jetzt irgendwie sozial abstürzen oder sowas. Aber Sucht natürlich gibt es auch. Das ist, ist ein bisschen schwer zu fassen, quasi, ab wann wird eigentlich Drogenkonsum wirklich problematisch süchtig, aber da gibt es dann eben einfach auch Definitionen, die sind dann ganz medizinisch gehalten und so und sehr strikt. Und da müssen einfach verschiedene Kriterien erfüllt sein. Und das sind dann eben zum Beispiel Kriterien, die haben mit Kontrollverlust zu tun. Also kann ich noch kontrollieren, wann konsumiere ich, wie viel konsumiere ich, wie lange, wann höre ich auch wieder damit auf. Wenn man da merkt, da hat man keine Kontrolle mehr, dann wäre das so ein Indikator. Und auch der Drang, also dass ich jetzt gar keine Kontrolle über mein Bedürfnis danach habe. Mhm. Also ich sage jetzt nicht, ey, heute ist ein schöner Tag, warum mache ich nicht mal irgendwas? Warum nehme ich jetzt mal Opiate zum Beispiel oder so? Sondern das läuft
klingt
dann so.
Abenteuerlich.
Ja, klingt erstmal abenteuerlich, ja. Und da gibt es eben dieses Craving, also dass man quasi so einen inneren, ganz starken Drang hat, der auch sehr quälend sein kann. Mhm. Dass man eben sagt, ich brauche das, ich muss das jetzt.
Das nennt sich Craving.
Genau.
Also so eine Sehnsucht, eine zehrende.
Genau, ich stelle mir da immer vor, wie wenn man so mit den Fingernägeln so schon kratzt irgendwie, das ist vielleicht ein bisschen bildlich, aber genau, also es ist ein sehr starkes Bedürfnis dann. Dann gibt es auch noch physiologische Merkmale, also da geht es um eine Toleranzentwicklung, Also wenn ich eben sehr regelmäßig eine bestimmte Substanz konsumiere, dann vertrage ich davon auch immer mehr, was dazu führt, dass ich auch immer mehr brauche, um den gewünschten Zustand zu erreichen. Und was natürlich dann auch irgendwann problematisch wird, weil zu viel von etwas ist natürlich so, ja, alte Weisheit, irgendwann immer giftig. Genau. Und eine andere Erscheinung ist dann eben so Entzugserscheinungen. Das ist auch ein physiologisches Merkmal. Also ich höre es damit auf, dann werde ich zittrig so und nervös. Die Nase läuft, mir wird kalt, ich habe Gliederschmerzen, Kopfschmerzen, Schwitzen, lauter solche Sachen. Das sind typischerweise immer die quasi die Gegenteile von denen, was die Substanzen bewirken. Also wenn eine Substanz super beruhigend ist und angenehm warm macht, dann ist man danach super aufgedreht und es wird einem kalt. Genau, und dann auch noch so quasi so ein soziales oder Verhaltensding, dass man einfach das einfach total priorisiert, diesen Drogenkonsum. Also dass andere Sachen, zum Beispiel soziale Verhältnisse, also zum Beispiel Familie, Beziehungen etc., alles so ein bisschen in den Hintergrund rückt oder in den Hintergrund zu rücken droht und man einfach sagt, nee, jetzt sind die Drogen mir wichtiger. Und wenn von diesen ganzen Kriterien mehrere über einen gewissen Zeitraum erfüllt sind, das ist jetzt eine ganz komplizierte Rechnung, dann kommt am Ende raus Sucht.
Die Rechnung wird aufgestellt von den Wissenschaftlern, oder?
Genau, genau. Das hat sich jetzt auch ein bisschen geändert. Da müsste ich jetzt nochmal ganz genau nachschauen. Aber früher war es so, da war das noch ein bisschen anders aufgeteilt. Da geht es halt quasi um 6 verschiedene Faktoren. Und wenn von denen 2 mindestens erfüllt sind über einen Zeitraum von mehreren Monaten, ja, ein bisschen kompliziert. Aber ich bin ja auch kein Psychiater, der das feststellen muss.
Ach, das machen dann die Psychiater, die das aus...
Ja, genau. Ich arbeite jetzt nicht so mit Diagnosen.
Na, es ist aber interessant, dass das gemessen werden kann sozusagen. Das wirkt ja so sehr schummrig und wird auch oft so in den Medien ein bisschen schummrig behandelt. Also das Thema Sucht oder der Begriff.
Ja, ja.
Ja, es hat mich gerade erstaunt selber, dass man das so klarer definieren kann sozusagen. Sicher auch hilfreich, oder ist das fragwürdig? Also weil du sagtest, das hat sich jetzt vor kurzem verändert, das heißt die Forschung ist da am Arbeiten und es verändert sich sozusagen.
Ja, das ist jetzt ein sehr großes Feld, aber ich versuche es so 1-2 kleine Statements dazu zu machen. Also allgemein kann man sagen, dass Diagnosen immer so einen Doppelcharakter haben. Ja. Also zum einen sind sie total gut, weil das kann Betroffenen helfen. Sie haben irgendwie ein diffus erlebtes Problem, ihnen geht es irgendwie schlecht und sie wissen gar nicht, hey, was ist eigentlich falsch, in Anführungszeichen, mit mir. Und dann ist so eine Diagnose irgendwie gut, so hey, jetzt habe ich so einen Deckel drauf, jetzt habe ich so einen Namen dafür, jetzt kann ich damit besser leben.
Ja.
Und es eröffnet einem natürlich auch Türen ins Hilfesystem.
Ah ja, okay.
Ohne Diagnose.
Das ist ja sehr wichtig.
Genau, sonst habe ich keine Chance auf Therapie oder Beratung oder ja, Beratung schon, aber Therapie und oder sonstige Sachen.
Ja, wir wollten.
Das habe ich jetzt vergessen. Genau, ein Doppelcharakter hat es deswegen, weil es natürlich auf der anderen Seite eine Diagnose ist, auch ein Stempel. Dann kriegen die Leute, so einen Suchtstempel draufgeknallt und landen in der Schublade. Genau, das ist wichtig, deswegen muss ich dich auch nochmal unterbrechen.
Ja, nein, unbedingt.
Genau, und das führt, also das hängt auch mit dem Thema Stigmatisierung und so weiter zusammen.
Also um euch das jetzt da draußen, die uns zuhören, zu erklären, ich bin heute keine Interviewerin, weil ich einfach zu wenig Ahnung von dem Thema habe und das sehr komplex ist. Also ich hatte alle möglichen Websites und Links angeschaut, die ihr mir empfohlen habt und habe gemerkt, oh mein Gott, okay, ich kann da eigentlich nicht kompetent Fragen stellen, sondern ich möchte lieber, dass Steffen referiert. Und ich bin heute eigentlich nur da, dumme Fragen zu stellen, die der Laie vielleicht hat. Also so.
Ich finde die überhaupt nicht dumm, aber danke für die Blumen.
Ja, ich würde sagen, wir machen nochmal Musik und ich würde dich bitten, ganz kurz zu deiner Auswahl von Musik für heute Abend was zu sagen. Und wenn du magst, den nächsten Titel anzusagen.
Ja, das ist jetzt nicht so super tiefgründig quasi. Also das ist einfach Musik, so verschiedene, die mir gefällt. Manche Lieder haben aber auch ein bisschen einen Bezug zum Thema. Aber ja, genau.
Okay. Magst du den nächsten Titel ansagen?
Ja, natürlich. Da bin ich noch nicht so geübt, ne?
Nein, deswegen bitte ich dich ja auch einfach drum.
Genau. Der Titel heißt Slow on the Weekend und ist von der fantastischen Künstlerin Lia Lani.
Also, wir wollten nochmal kurz klären, die Einrichtung, für die du arbeitest, die AIDS-Hilfe, aha, Tübingen-Reutlingen. Inwieweit ist die zuständig für Drogenuser und warum?
Ja, das ist das ist eine ganz gute Frage, weil man kommt ja jetzt eigentlich erstmal nicht so drauf. Man denkt so, hey, Aids-Hilfe, die machen doch sowas wie HIV-Prävention, die gehen in Schulen und erklären, wie man sich schützt und üben Kondome aufziehen und sowas. Und Beratung und Testung und sowas. Und das sind natürlich die Sachen, die wir auch machen. Aber die AHA Tübingen, also AHA für Aids-Hilfe Tübingen, die ist ein bisschen eine untypische, kann man sagen, ist auch eine relativ große. Das liegt daran, dass wir viel ambulant betreutes Wohnen machen und dann eben Leute im Sinne der Eingliederungshilfe helfen im Alltag. So, und jetzt, was hat es mit Drogen zu tun? Historisch ist es einfach so, dass die drei Gruppen, die die höchste Prävalenz, also das höchste Aufkommen von HIV-Infektionen hatten, historisch gesehen, waren eben Männer, die Sex mit Männern hatten.
Ja. Yeah.
Und Sexworker und Prostituierte.
Ja. Yeah.
Und dann eben die Drogenabhängigen oder Drogenuser. Mhm. Insbesondere Leute, die eben intravenös konsumieren. Mhm. Mhm. Also durch solche Praxen yeah. wie Needle Sharing, also das Teilen von Spritzbesteck oder Pumpen oder sowas. Mhm. Kann sich so ein Virus natürlich verbreiten. Ist heute nicht mehr ganz so arg, aber das ist historisch. Ja, genau.
Ich kann mich sogar noch dran erinnern. Also ich kann mich an die Zeit erinnern, als AIDS aufkam, was das hieß, wie das war. Also es war ja so ein totaler Flashback in Richtung wieder konservativ werden. Ah, wir haben es doch gewusst, dass dieses freie, wilde Leben doch nicht gut ist, bla bla. Ja. Das war ja ein wahnsinniges Rollback. Mhm. Und so eine Edge-Badge-Bewegung auch, haben wir doch gewusst, dass ihr das falsch macht sozusagen. Und da war ein Riesenhaufen von Gruppen, die so gerade erst langsam dahin kamen, mehr Akzeptanz zu erringen, die waren dann wieder davon erwischt, dass jetzt sie die Bösen sind, die das auch weitergeben können.
Genau, da ist ganz schön viel Hetze, auch gerade gegen schwule Männer zum Beispiel und andere Gruppen losgetreten worden. Das war unerträglich zum Teil. Also ich bin da zu jung, um es persönlich noch miterlebt zu haben.
Ich habe es erlebt.
Genau, du kennst es noch, ja. Ja. Ja, heute ist auch die Situation, das muss man ganz kurz auch anmerken, auch einfach anders. Also heute ist HIV einfach nicht mehr die tödliche Krankheit, die es früher war, sondern heute können die Leute, wenn sie medikamentös gut eingestellt sind, ist die Viruslast so weit gedrückt, dass sie nicht mal noch ansteckbar sind. Also dass sie nicht mal noch jemanden anstecken könnten.
Ah ja.
Das ist natürlich eine super Info, deswegen muss ich das jetzt auch mal im Radio sagen, also keine Angst vor HIV.
Trotzdem aufpassen.
Natürlich.
Aber jetzt sieht man das mit den Affenpocken. Also ich finde, da läuft gerade Ähnliches los. Also ja.
Ja, da muss man auch aufpassen, dass man nicht in eine Panik verfällt.
Du hast Affenpocken, wo hast du das her? Großes Fragezeichen. Also sieht man auch in Medienartikeln. Aber gut, das ist ein
anderes Thema.
Thema. Okay. Ah ja, okay. Und ihr seid dann einfach dabei geblieben bei eurer Einrichtung, dass ihr halt weiterhin Drogenuser betreut.
Ja, genau. Also wir haben halt einfach in Tübingen auch eine verhältnismäßig große Drogenszene, also dafür, dass es eigentlich ja eine kleine Stadt ist.
Ja.
Und deswegen und in Verbindung mit der historischen Situation, dass halt Aids-Hilfe und Drogenuser immer schon eine Schnittmenge hatten, ist es halt einfach bei uns quasi daraus entstanden, dass wir gesagt haben, wir wollen die Leute halt auch einfach mehr unterstützen und deswegen nicht nur Beratung und Testangebote machen, sondern auch sie in anderen sozialen Phasen und so unterstützen.
Aber ihr habt jetzt auch Drogenuser in eurer Betreuung, die nicht zwingend AIDS-krank sind.
Genau. Das ist bei uns gar nicht gesagt, dass wenn man da betreut wird, dass man irgendwie HIV hat. Also es sind, glaube ich, nur ungefähr 2/3, die positiv sind.
Okay. Ja, und dann kommen wir zum Namen dieser Sendung heute, der Drogentoten-Gedenktag. Da wolltest du ja kurz ein bisschen was darüber sagen.
Genau, also allgemein der Drogentoten-Gedenktag oder der lange offizielle Name ist der Gedenktag für verstorbene Drogengebrauchende. Der wird jetzt schon, also wird seit 1998 veranstaltet und jährt sich deswegen jetzt schon zum 25. Mal. Und der wird in ganz Deutschland begangen. Also da gibt es über 400 Einrichtungen und Gruppen, die am 21. Juli, also jetzt am Donnerstag, eben so zu diesem Gedenk- und Aktionstag da eben verschiedene Veranstaltungen machen. Und wir machen das eben als Aids-Hilfe auch in Tübingen. Der ganze Tag wird auch offiziell organisiert und getragen vom YES-Bundesverband. Also das ist eine Interessensvertretung von Drogengebrauchenden. Das YES steht für Junkies, ehemalige Substituierte.
Also gibt es eine Webseite, wer Interesse an dem Thema hat, kann die aufsuchen und dort viel lesen.
Genau, und dann natürlich noch von uns, der Deutschen AIDS-Hilfe, dann noch von Akzept e.V., die setzen sich auch für die Liberalisierung der Drogenpolitik ein, und von der Deutschen Gesellschaft für Suchtmedizin, und dann sind auch noch ganz viele Eltern- und Angehörigenverbände sind dann noch dabei. Mhm. Genau.
Das heißt, ihr macht eine Veranstaltung, das heißt, wo, wann, wie?
Genau, das ist natürlich ganz wichtig. Das ist am Donnerstag um 11 Uhr am Sternplatz in Tübingen.
Ah.
Mhm. Genau, und das ist ganz gemütlich, da kann man vorbeikommen. Und da sind ein paar Bierbänke, da gibt es Brezeln, da gibt es Kuchen, da gibt es Getränke, da gibt es Musik. Da gibt es aber auch natürlich Gedenken, weil das ist eben so dieser doppelte Charakter von diesem Tag, dass zum einen es geht um Gedenken, da geht es ganz konkret darum, dass man eben Freunde verloren hat im letzten Jahr an Drogen, an Überdosen und so weiter und dass man von denen Abschied nehmen möchte in diesem Rahmen gemeinsam. Und gleichzeitig ist es aber auch ein politischer Tag, also es Gedenk- und Aktionstag. Also es geht auch darum, politisch Druck zu machen, weil, da kommen wir ja später auch noch dazu, die Situation ist nicht von Natur aus so. Es muss nicht so sein, dass Leute an Drogen sterben, dass dieses Jahr über 1.500 gestorben sind an Drogen, beziehungsweise 2021 im letzten Jahr der statistischen Erhebung.
Das sollen mehr gewesen sein als üblich, habe ich gelesen im Internet.
Die letzten Jahre, das weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber die letzten, also einige Jahre hintereinander, jetzt ist es kontinuierlich gestiegen, jedes Jahr um 50 bis 100 circa. Und seit der Gedenktag begangen wird, seit 1998 sind in Deutschland 34.000 Leute an Drogen gestorben. Und das ist einfach, du hast vorhin gesagt, da kann man auch mal wütend werden und traurig. Und ja, genau, das beschreibt es ziemlich gut, weil es ist eigentlich ein Skandal.
Ja, das ist es.
Streicht es eigentlich.
Ja, ja. Okay, also das heißt, da trifft Wut auf Trauer tatsächlich, also auch an diesem Gedenktag.
Genau, genau.
Und auf Aktionismus.
Genau, also jetzt schreiben wir die Wut nicht so groß, da wird nichts umgeschmissen. Aber wir wollen natürlich das natürlich politisch auch nutzen und da wird dann auch, es gibt auch eine Rede und es gibt natürlich auch politische Forderungen im Sinne dieses ganzen Tages. Genau.
Also ja, ich meinte Wut jetzt auch nicht, dass dann randaliert wird, sondern natürlich. Eher, dass es einem die Kraft geben kann, gegen die Trauer oder zusammen mit der Trauer aktiv sein zu können. Das ist ja, Wut ist ja was sehr Hilfreiches letztendlich. Also finde ich. Ich stehe sehr auf.
Auf jeden Fall.
Ja, unterbrechen wir nochmal wieder mit Musik. Count Backwards to Black hast du jetzt als nächsten Titel empfohlen gehabt. Wollen wir den einspielen?
Genau, das von der Band Black Moth Super Rainbow. Und jetzt wird es ein bisschen trippy.
So, da sind wir wieder und ich muss wieder hier auf Stopp drücken. Genau, das läuft einfach weiter und das ist eine Unverschämtheit. Das bin ich nicht gewohnt. Das will mich hier testen, foppen oder sonst was.
Ja, tut mir
aber
leid.
Die Musik ist fein. Nee, da kannst du ja nicht dafür.
Ein bisschen.
Nee, das kannst du ja nicht riechen. Die Titel finde ich sehr, sehr schön dazu, zum Thema. Ja, wir hatten das so ein bisschen aufgeteilt hier, worum es gehen soll, wie wir das strukturieren wollen, weil auch mir fiel dann auf, als ich so anfing, mich bisschen wenigstens zu informieren. Junge, das ist ein sehr heftiges Thema und sehr vielschichtig und auf vielen Ebenen sollte man was wissen, viele Fachbegriffe. Und deswegen ja auch die Idee, Steffen soll heute vortragen und ich frage nicht mal mehr. und deswegen haben wir es auch ein bisschen strukturiert. Also der nächste Punkt, den du dir vorgenommen hast, ist Prohibition und Repression in ihre Folgen in Bezug auf die Lebenslagen von Drogenusern.
Genau.
Ja.
Also ich finde es ganz wichtig und das wird auch im Rahmen dieses Drogentoten-Gedenktags gefordert. Mhm. Also um auch jetzt quasi diese ganze Komplexität mal runterzubrechen auch. Es geht letztlich darum, dass das Verbot die Illegalisierung von Drogen, deswegen reden wir auch gerne nicht von illegalen Drogen, sondern von illegalisierten Drogen.
Ja, das fiel mir auf. Das finde ich ein sehr heftig treffendes Wort. Ja.
Genau, weil da steckt ein politischer Wille dahinter. Das ist eine aktive, es ist was Aktives. Es ist kein Naturgesetz, dass die illegal sein müssen oder so. Genau. Und da geht's, also es geht darum, dass eben diese Illegalisierung dazu führt, dass natürlich der ganze Konsum, der Besitz, der Handel von diesen Substanzen natürlich in einem Schwarzmarkt, in so einem Untergrund quasi, in so einer Nebenwelt stattfinden muss. Und das hat einfach verschiedene Folgen und die sind eben sehr verheerend für die Konsumenten und Konsumentinnen. Und ich würde so weit gehen und sagen, dass diese unerwünschten Nebenfolgen der Drogenprohibition mehr Opfer fordern als die Drogen selber. Also naja, die Leute sterben immer noch an den Drogen, aber das ist halt, liegt hauptsächlich an den Bedingungen, unter denen sie die nehmen müssen. Mhm. Mhm. Also zum Beispiel ist es so, dass es gibt ja keinerlei Qualitätskontrolle. Mhm. Also natürlich nicht, ist ja verboten.
Illegal.
Ja. Genau. Also da geht ja jetzt kein Wirtschaftskontrolldienst zur Drogenmafia und sagt so, guck mal, dass es sauber ist. Ne? Mhm. Und das führt natürlich dazu, dass dann auch Streckmittel da drin sind, die würdest du niemand anbieten. Also das ist einfach teilweise pures Gift oder zumindest halt mal schädlich. Und du weißt dann einfach nicht, was du konsumierst. Und aber die Leute, also gerade jetzt auch die Leute, die wirklich schwer abhängig auch sind, die hält es ja auch nicht davon ab. Also die sagen ja jetzt nicht so, oh, da ist jetzt kein Prüfsiegel drauf, das nehme ich jetzt nicht, sondern die sind ja in einer extremen Drucksituation. Und deswegen werden die dann konsumieren und halt hoffen, dass nichts passiert. Und manchmal geht's gut, manchmal nicht.
Da kommt halt wieder diese Frage, was ist Sucht ins Spiel? Also viele Leute sagen ja dann ja selber schuld, warum nimmt das auch oder sie? Und da muss man dann halt sagen, na gut, das ist eine Krankheit. Also wie mittlerweile anerkannt ist, dass Spielsucht eine Krankheit ist, so ist eben Sucht eine Krankheit.
Genau.
Das heißt, da verliert man eben diese Kontrolle über sein Tun.
Genau.
Weil eben diese, was du das vorhin nanntest, das Drafting oder wie nanntest du das? Ich habe es vergessen.
Craving.
Craving, Gott.
Genau.
Ja, so stark ist, dass man eben nicht anders kann. Und ich denke, das muss man sich so als Laie immer wieder vor Augen führen. Dass, es kommt einem so irrwitzig vor, wenn man eben das Glück hat, nicht süchtig zu sein, dass die Leute sich so selbst gefährden, aber dass die Wahl da ist ja nicht vorhanden in dem Sinne.
Ja, das ist ja, also ich meine, klar haben die auch noch einen, also die können sich ja immer noch entscheiden und so weiter, sind ja jetzt nicht einfach nur getrieben und so weiter. Mhm. Und die treffen auch Entscheidungen. Also das sind jetzt keine willenlose Sklaven der Droge, das würde jetzt auch die Leute.
Würde zu weit führen.
Genau, zu weit führen und würde sie ja auch herabwürdigen und so. Mhm. Also man kann auch in einem Substanzkonsum, auch in einem sehr problematischen, kann man noch eine gewisse Kontrolle auch haben. Also es gibt ja auch Leute, die ändern ihr Verhalten zum Beispiel. Also um vorzugreifen, damit arbeiten wir auch so. Also Thema Safer Use heißt ja zum Beispiel auch Leute sensibilisieren und das tun die ja auch selber. Die haben ja verdammt viel Wissen, also mehr als ich. Also natürlich, da muss man auch mal zuhören. Mhm. Und die können natürlich auch sagen, okay, ey, meine Venen sind jetzt so schlecht, wenn ich jetzt weiter injiziere, dann also ich treffe ja auch schon gar nichts mehr und ich habe nur einen Abszess nach dem anderen, weil ich immer daneben steche. Dann kann man auch über Alternativen zum IV, also zum intravenösen Konsum auch sprechen. Also zum Beispiel, dass man gewisse Substanzen dann eher raucht oder eben in Tablettenformen nimmt.
Wir sprechen jetzt aber von Opiaten.
Also, genau, zum Beispiel Opiate, genau, aber man kann sich auch auf andere Sachen spritzen. Mhm. Genau, und da gibt es ja auch, also wie gesagt, das nur als Ausführung, die Leute sind jetzt nicht völlig sklavisch der Droge untergeordnet.
Mhm. Okay.
Genau, und Streckmittel ist ja nicht das einzige Problem in den Substanzen, sondern auch die Dosierung, weil man weiß ja auch gar nicht, wie stark das ist. Mhm. Also der Wirkstoffgehalt kann ja so extrem schwanken und das kann über Leben und Tod entscheiden. Mhm. Wenn ich eben jetzt denke, okay, das hat jetzt irgendwie 20-prozentige Stärke, dieses Ding, was ich mir jetzt reinballer, und dann hat es halt nachher 28% und ich habe das aber genau abgemessen, dass es den Rausch macht, den ich will und der ist vielleicht stark, dann waren diese 8% Unterschied, ja, dann waren die zu viel. Mhm. Und dann
ist eben eine Überdosis. Das heißt, zu reine Angebote oder zu hohe Qualität ist auch ein Problem, wenn man es nicht weiß.
Genau, das ist ein Problem. Manchmal passiert es, dass auf dem illegalen Drogenmarkt einfach auf einmal ein Top-Produkt, also sehr reines Produkt kommt und die Leute sind es gar nicht gewohnt, weil die diesen ganzen gestreckten Scheiß gewohnt sind. Mhm. Und auf einmal kommt da so richtig gutes Zeug und dann musst du hoffen, dass du erstmal nicht langsam rantastest. Genau. Also die Dosierung ist ein ganz großes Problem und dann eben auch die Kriminalisierung von all dem. Mhm. Weil, also man kann sich ja vorstellen jetzt bei dem Thema, dass so ein Leben mit einer Drogensucht natürlich jetzt nicht so das Einfachste ist immer, klar. Aber wenn dann natürlich noch der Staat kommt und dich verfolgt, also du hast, nochmal in Erinnerung zu rufen, du hast eine anerkannte psychische Krankheit. Und dementsprechend verhältst du dich. Und dann wirst du aber auf der Straße deswegen nicht wie ein Kranker behandelt, sondern wie ein Krimineller, weil du natürlich Drogen besitzt und kaufst. Klar, das gehört ja zum Konsum dazu, musst du ja machen. Und dann landen die Leute halt im Knast. Man schätzt, dass ungefähr ein Drittel aller Insassen in deutschen Gefängnissen drogenabhängig sind.
Oh, das ist ein hoher Prozentsatz.
Genau, das sind Zehntausende jedes Jahr, die durch dieses System durchgeschleust werden und deren Leben ja damit jetzt nicht gerade leichter gemacht wird. Der Knast ist ein, wie man es sozialwissenschaftlich schön sagt, ein Desintegrationsmechanismus. Mhm. Also auf Deutsch, der fuckt die Leute richtig ab.
Also das heißt, da besteht eine Kluft sozusagen zwischen der Forschung oder dem, was man weiß und dem, wie es in der Gesellschaft gehandhabt wird. Also dass Leute sagen, selber schuld oder ich zahle mit meinen Steuergeldern nicht für die, weil die ausgegrenzt werden, weil sie Kriminelle sind. Während die Wissenschaft sagt, das ist eine Krankheit und Krankheiten behandelt man oder Kranke behandelt man eigentlich nicht so.
Genau. Das, also ich habe natürlich eine klare Haltung. Also ich bin hier eben ich verstehe mich als Teil einer akzeptierenden Drogenhilfe, die natürlich auch die Prohibition stark kritisiert und aufheben möchte. Mhm. Muss ich hier ganz klar machen. Also es gibt auch andere Stimmen, auch im professionellen und wissenschaftlichen Feld.
Okay.
Aber ich würde trotzdem sagen, dass sehr viele, die allermeisten wissenschaftlichen Daten eigentlich darauf hindeuten, dass die jetzige Prohibition, so wie sie durchgeführt wird, einfach gescheitert ist. Weil die hat nicht den Konsum gesenkt, die hat nicht Todesfälle verhindert. Immer wenn die Drogentotenzahlen in Deutschland beträchtlich runtergingen, war es, weil man irgendwie eine Maßnahme eingeführt hat, die der Prohibition widersprochen hat. Wie zum Beispiel die Substitutionstherapie, als die eingeführt wurde. Mhm. Dass Leute eben eine Ersatzdroge vom Arzt verschrieben bekommen und zumindest mal den Grundbedarf, dass sie keine Entzugserscheinungen haben, ärztlich zugesichert bekommen und es nicht mehr irgendwo kaufen müssen. Und da sind schon viele Leute, also da hat man gemerkt, da ist ein Sprung auf einmal gewesen, nach unten quasi, dass weniger Leute sterben.
Ja, also oder so. Ich glaube, das bezeichnet man Drogenräume, also wenn die Leute in diesen Räumen dann gezielt Drogen einnehmen dürfen.
Genau, Drogenkonsumräume, genau. Mhm. Das ist auch ein sehr spannendes Konzept, was jetzt glücklicherweise erst vor kurzem, also es gibt eine Richtlinie in Baden-Württemberg, die sagt, Drogenkonsumräume dürfen nur in Städten eingerichtet werden, die mehr als 300.000 Einwohner haben.
Das ist natürlich doof.
Ja, das ist doof. Das ist einfach ein blöder Kompromiss.
Wenn das so komisch ist, dass Tübingen als kleine Stadt doch so viel Drogenproblematik hat, dann stehen wir außen vor sozusagen.
Genau, jetzt habe ich es aber falsch gesagt, um die Spannung hochzuhalten. Es gab diese Verordnung, die ist nämlich jetzt, das war jetzt ein Trick, die ist nämlich vor kurzem aufgehoben bzw. erneuert worden und da ist jetzt diese Grenze rausgefallen. Und jetzt darf man auch in Kleinstädten in Baden-Württemberg solche Räume machen.
Ja.
Und das ist jetzt in Tübingen, würden wir das auch gerne machen und mal schauen, wo man einiger
Zeit
steht.
Also ihr seid dran sozusagen?
Wir sind dran,
Okay, das klingt vernünftig.
Ja.
Ich würde gerne jetzt nochmal unterbrechen mit dem nächsten Titel, der einen hübschen Titel hat für unsere Sendung heute. Ketamine oder wie man das ausspricht, for breakfast.
Ketamine, genau.
Ketamine for breakfast. Aber du wolltest ja ansagen.
Nein, das hast du gut gemacht.
So, jetzt hoffe ich, dass es mal hier keinen Ärger gibt.
Now look here, in the house opposite. Black gatepost with a concrete frog squatting on top of it. Through the hallway. Ancient wallpaper.
Ja, wir waren an dem nächsten Thema eigentlich. Halt, ich muss hier wieder Stopp machen. Yes. Schon dran. Und zwar hattest du aufgeschrieben, Abstinenzparadigma versus akzeptierende Haltung in der Drogenhilfe, das hatten wir jetzt gerade schon ja, so ein bisschen angefangen zu erörtern, aber wir können da noch mal ein bisschen dranbleiben.
Genau, also die logische Folge aus so einer Drogenprohibition und Verbotspolitik ist ja eigentlich auch, dass jegliche Hilfe, die bezüglich Drogen erfolgt, ja eigentlich auch sagen muss, naja, du darfst ja keine Drogen nehmen. Ne? Das ist ja quasi die Entsprechung zu diesem Verbot.
Ja.
Und so hat sich auch traditionell die Suchthilfe in Deutschland entwickelt, dass es eben sehr auf Abstinenz, also auf das Entsagen von jeglichen Drogen, beziehungsweise von illegalen Drogen. Alkohol und Tabak ist immer noch mal so eine ambivalentere Sache, aber illegale Drogen nimmt man halt nicht. Und das ist ein Problem und man muss damit aufhören. Das Wenn da jetzt Leute zuhören, die diesem Ansatz anhängen, dann werden die wahrscheinlich sagen, ach, stellt er es jetzt verkürzt dar? Das gebe ich auch zu. Das ist jetzt sehr verkürzt, aber ich muss gerade alles ein bisschen kürzen.
Ja, die Zeit rennt.
Genau, die Zeit rennt. Genau, und da hat sich dann auch schon in den letzten Jahrzehnten auch schon so eine Art Gegenbewegung entwickelt, so eine akzeptierende Haltung. Das heißt, wir akzeptieren einfach mal die Situation so, wie sie ist. Ne? Leute nehmen Drogen. Verschiedensten Gründen, problematisch, nicht problematisch, sehr schwer suchtkrank oder auch irgendwie kontrolliert. Und die Leute, die halt wirklich große Probleme damit haben, denen bringt das natürlich nichts, wenn die an dem Punkt in ihrem Leben sind, wo sie sagen, ich kann oder ich will oder ich schaff's einfach gerade nicht aufzuhören, dann bringt es denen gar nichts, wenn 95% des Suchthilfesystems gefühlt, also wir sind nicht weit weg von der realen Zahl, ein sehr großer Teil des Suchthilfesystems sagt, naja, dann hör halt auf mit den Drogen, dann mach bei uns einen Entzug und eine Therapie und danach bist du clean für die nächsten Jahre oder das Rest deines Lebens am besten. Das bringt den Leuten in der Situation nichts. Und so eine akzeptierende Haltung sagt, hey, wir nehmen die Leute ernst und wir nehmen sie ernst in ihre Selbstbestimmung und sagen, wir helfen dir so individuell und so wie du es brauchst.
Wenn oder jetzt, so, wie du jetzt halt gerade da stehst.
Genau, also wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt so, hey, ich brauche Hilfe, ich habe keine Wohnung, oder ich habe eine Bude, die ist total schimmelig, ich muss ausziehen, meine Nachbarn sind schrecklich und keine Ahnung, also ich lebe in einer richtigen, na, so kennt man so obdachlosen Siedlungen und so weiter, die Unterbringungen, die sind schrecklich. Und dann sage ich, ja gut, dann höre ich aber auf mit den Drogen. Dann sagt er, nee, es geht mir doch gar nicht darum, ich möchte eine Wohnung, die menschenwürdig ist. Also es ist auch wieder sehr überspitzt, aber es geht im letzten Endes geht's darum zu sagen, die Leute dürfen selber ihre Ziele formulieren. Gleichzeitig, wenn ich aber sehe, dass jemand einen problematischen Konsum hat und sehr gefährlich lebt, quasi auf Messerschneide, dann bin ich natürlich in der akzeptierenden Drogenhilfe mit dieser Haltung auch immer darum bemüht, Informationen reinzugeben. Zu sagen, hey, wie kochst du dein Heroin denn? Oder welche Tabletten nimmst du denn? Lösen die sich überhaupt gut auf, wenn du die in die Spritze füllst? Weil es gibt kaum was Schlimmeres als so Klümpchen irgendwie, die sich nicht auflösen und die schießt du dir in die Venen. Oder andere, es gibt da ganz viele praxisnahe Tipps, wo man mit den Leuten einfach in Dialog treten muss auf Augenhöhe und sagen, okay, was kann man deinem Konsum vielleicht verändern, dass du einfach auf Deutsch auch bessere Überlebenschancen hast.
Ist das nicht auch ein Teil der Menschenwürde, die man dann praktiziert, dass man jemanden nimmt, wie er ist? Erstmal.
Genau, das ist schon ein Antrieb davon,
Vorhin hatten wir im Gespräch, während das Song lief, auch noch kurz das angesprochen, dass jetzt Drogenkonsum, Sucht, diese ganze Thematik jetzt nichts ist, was man am besten einfach nur den Profis überlässt. Du hattest da so mich ein bisschen in die Schranken weisen wollen, was ich richtig fand. Ja, nee, weil das klingt jetzt alles dermaßen, ich überlasse das hier dem Profi und ich selber stelle komische Fragen und kenne mich nicht aus. Und du sagtest, führ du es selber nochmal aus am besten.
Ja, also ich finde, man muss natürlich aufpassen, dass man jetzt nicht so quasi sagt, oh, Drogenpolitik und Drogen, das ist so ein komplexes Thema, da halte ich mich mal lieber raus, weil ich finde es total wichtig, dass da eine gesellschaftliche Diskussion darüber geführt wird. Und da können auch sehr viele mitmachen. Zum einen, weil es ein Thema ist, was alle angeht. Also das geht nicht nur irgendwie, das ist nicht ein Thema für Drogenabhängige oder für deren Angehörige oder irgendwie für uns Sozis, also uns Sozialarbeiter quasi. Es geht wirklich um alle. Also wenn eine Gesellschaft jedes Jahr Tausende oder über 1000 Todesfälle hat, die einfach vermeidbar sind, wenn das wirklich also teilweise auch ein Elend ist und eine Ausgrenzung von solchen Leuten, dann ist das ein Thema, was die ganze Gesellschaft angeht einfach. Da geht es auch um Menschenwürde einfach und um Teilhabe. Und zum anderen aber auch, Drogen sind einfach komplett über die ganze Gesellschaft verteilt. Also alle Gesellschaftsschichten und alle Milieus, überall sind Drogen präsent. Und das vergisst man auch immer wieder gern. Weil man denkt bei so Drogen, gerade bei so harten Drogen und so, in Anführungszeichen harte, das ist immer schwierig, denkt man dann halt an so die offenen Drogenszenen, so die Leute, die da vorm Supermarkt stehen und
die man halt sieht.
Die man halt so sieht, genau. Ja. Und dann hat man da so ein, oh, das sind die. Und dabei ist es aber auch nur ein kleiner Teil. Also ganz
Stigmatisierung, wenn man sieht, weil man das vielleicht abstoßend oder schräg oder beängstigend findet.
Genau, das ist auch ein Problem, dass die Leute, und mit denen arbeiten wir zusammen, das sind einfach tolle Leute. Also muss man auch mal die quasi so, sich für die einsetzen und mal sagen, so, ey, hört mal auf, so Berührungsängste dazu haben. Genau, aber das andere ist, das ist natürlich nur quasi die Spitze des Eisbergs. Also es gibt ganz, ganz, ganz viele Leute, die konsumieren auch Drogen wie Heroin, Kokain in einem kontrollierten Sinne. Oder zumindest kriegen die es so hin, wenn sie Probleme haben, dass sie ja nicht auf der Straße liegen, irgendwie also abschmieren und sowas.
Ja, den berühmtesten hatten wir jetzt vor kurzem. Also diese Gerichtsverhandlung Johnny Depp, das war auch ganz schön aufschlussreich, was er da alles erzählt hat.
Ah, okay, da bin ich leider nicht so drin. Aber
ja, er hat halt erzählt, wie er von Opiaten versucht hat, wieder runterzukommen. Mhm. Das fand ich spannend, weil er ja er war unter Eid, er musste offen sprechen. Gut, zu einem Star wurde das offensichtlich verziehen.
Genau. Und wie gesagt, es ist einfach in der ganzen Gesellschaft verbreitet. Und deswegen finde ich, da dürfen auch alle mitreden und müssen auch irgendwie ein bisschen sich damit beschäftigen, weil Drogen gehören einfach zur Menschheitsgeschichte dazu.
Na, der Rausch ist eigentlich ein kultureller Aspekt, der schon immer zu unserer Kulturgeschichte gehört.
Genau.
Und das kann halt auch mal schief gehen.
Genau, und auch wenn man daran kein Interesse persönlich hat und sagt, ich will eigentlich nichts mit Drogen zu tun haben, das, darum geht es ja gar nicht. Ich muss mir ja gar nicht irgendwie sagen, wie man es persönlich findet, aber man muss eben das gesellschaftlich diskutieren, wie man damit umgeht, dass die Leute, die es betrifft, menschenwürdig behandelt werden.
Machst du einen großen Unterschied zwischen harten und weichen Drogen?
Ja, ich finde das ein bisschen schwierig, diese Einschätzung. Also natürlich ist es so, dass manche Drogen ein anderes Abhängigkeitspotenzial haben wie andere. Dass zum Beispiel Cannabis körperlich nicht abhängig macht und Alkohol macht aber extrem körperlich abhängig. Mhm. Also da muss man natürlich qualitative Unterschiede benennen.
Ja.
Aber diese Rede von weichen und harten Drogen, die, die ist halt so in der Bevölkerung und unserem allgemeinen Sprachgebrauch so drin, dass ich die immer ein bisschen ironisieren muss. Weil man geht dann immer von außen, ja, Alkohol, Tabak, Cannabis vielleicht noch. Das ist irgendwie weich und alles andere ist hart und gefährlich und wird so ein bisschen dämonisiert. Und das finde ich, da muss man ein bisschen empirischer rangehen und sagen so, hey, Nikotin ist ein stärkeres Nervengift als Heroin. Hey, an Alkohol sterben halt so und so und so und so viele Leute. Warum ist der nicht verboten? Und warum wird der jetzt nicht bei harten Drogen wie Kokain, Heroin genannt? Und deswegen muss ich das immer in so Anführungszeichen setzen.
Ah, die hatte ich gehört, deswegen war ich neugierig.
Genau.
Ja, genau. Ja, die Stunde hier, die ging jetzt schon, also in einem Tempo voran, das hatte ich ein bisschen anders eingeschätzt. Wir haben jetzt hier noch lauter Themen. Am besten würde ich sagen, du suchst mal raus, worüber du noch ganz kurz reden möchtest. Ich muss dann noch eine Abmoderationszeitchen irgendwie einplanen. Also so, ich würde sagen, 4-5 Minuten.
Mhm.
Welches Thema würdest du, was hier auf unserem Zettel steht, noch gerne ein bisschen darüber erzählen?
Also ich würde noch mal ganz kurz, weil wir haben vorhin das kurz so gedroppt, so Drogenkonsumraum, würde ich gerne noch mal kurz sagen, was es genau ist. Also es erklärt sich relativ schnell.
Ja.
Es ist ein Raum, in dem der Gebrauch von illegalisierten Substanzen erlaubt ist unter Aufsicht. Und da kann man eben reingehen, konsumieren. Und der Vorteil ist natürlich zum einen, ich kann dort direkt Beratung bekommen und Hilfe, sowas.
Mhm. Sind da auch Ärzte dann?
Ja, es gibt auch, also kommt auch ein bisschen auf die Größe an vom Raum, aber kann auch sein, aber es gibt, es reicht auch quasi geschultes Personal. Also so steht es in den Verordnungen drin. Genau, und es kann auch quasi ein Sozialarbeiter sein mit einer Fortbildung und so weiter oder Ausbildung. Genau. Das ist natürlich gut, weil wenn du da jetzt irgendwie eine Überdosis hast und umkippst, dann ist immer gleich jemand da, um zu helfen.
Ja.
Und man hat auch gesehen, wo das eingeführt wurde, hat es auch immer dazu geführt, dass A, die Drogentoten nicht runtergegangen sind, die Zahlen. B, sind die anderen negativen Konsequenzen von intravenösem Konsum, also so Abszesse, Thrombosen, Amputationen infolge von schlechter Durchblutung der Extremitäten etc. sind auch zurückgegangen. Also das Gesundheitssystem wird auch entlastet, wer jetzt eher an die Kostenfaktoren denken möchte und nicht an die Menschen. Und auch ordnungspolitisch hat man quasi einfach, gewinnt man auch. Also es ist ein sehr, sehr gutes Konzept. Und und man kann es auch schaffen, schwer erreichbare Klientel an so ein Hilfesystem auch anzudocken und für weitere Beratung offen zu machen.
Also da darf dann die Polizei nicht auftauchen und die Leute
schnappen. Die kommen dann, das sollen die bitte nicht. Dann macht es natürlich sonst keinen Sinn mehr, da kommt ja niemand sonst. Genau.
Ja.
Und das kann man auch super verbinden mit einem sogenannten Drug-Checking, weil das Problem ist ja immer noch, Damit lösen wir ja nicht alle Probleme. Da kommen ja auch, also das ist ein super, super riesen Fortschritt. Aber trotzdem kommen da Leute rein mit Substanzen, wo sie nicht wissen, was drin ist. Und das wissen wir ja auch nicht. Mhm. Und es gibt die Möglichkeit auch so sogenannten Drug-Checkings, dass man die Drogen auch checkt auf Wirkstoffgehalt, auf giftige Streckmittel, auf Zusammensetzung.
Es gibt dann so quasi so ein Labor, so ein chemisches, so ein kleines dort.
Genau, man kennt es inzwischen. Da gibt es schon verschiedene Projekte, manche Modellprojekte in Deutschland oder ich habe auch mal eins in Wien besucht. Mhm. Und es läuft dann so, zum einen machen die so Tests, zum Beispiel auf Partys gehen die, dann es kommt ursprünglich oder es ist gerade mehr in der Partyszene noch verbreitet, könnte man aber auch für die Schwerabhängigen in solchen Räumen anbieten. Da kann man dann quasi einen Abstrich von so einer Pille machen und dann kann man mit so einem Laktatstreifen gleich mal gucken, okay, ist Streckmittel A, B, C oder irgendwas Giftiges, was man kennt, was man auf dem Zettel hat drin und das kann man dann schon mal ausschließen oder sagt halt so, ey, nee, das ist drin, nimm das nicht. Aber es gibt ja auch ganz viele Sachen, die kannst du damit nicht nachweisen und dafür müsstest du das in ein Labor geben und das kannst du dann machen und dann gibst du dann die Substanz ab oder die Tablette oder einen Abstrich davon und ein paar Tage später kriegst du das Ergebnis anonym und so weiter und dann kannst du dich entscheiden, will ich das nehmen oder nicht. Und das sind halt in einer Umfrage, hat man auch bemerkt, dass in der Studie, dass halt über 80% der Party-People dann gesagt haben, nee, dann verzichte ich lieber heute auf meinen Trip, wenn ich dafür nächste Woche das Ergebnis habe und dann sicher bin. Und genau, also man merkt, auch Drogenkonsumenten können sehr vernünftig sein.
Das wäre doch ein super Schlusswort für heute.
Also, können wir so stehen lassen.
Können wir so stehen lassen. Das war Steffen Güssmann heute hier in Something Neues Sendereihe am Mikrofon. Ich danke sehr für dein Kommen. Das war sehr aufschlussreich und wichtig.
Ich danke auch.
Und wir laden nochmal ein. Drogentoten-Gedenktag am 21. Juli, am Donnerstag. Und eine Veranstaltung dazu findet statt am Sternplatz ab 11. Aktivismus, Trauern, Gedenken, bisschen Party, sich treffen.
Bisschen zusammen sein auch.
Vielleicht auch Grenzen überschreiten. Und einfach mal gucken und Hallo sagen.
Ja.
Das heißt, wir laden beide dazu ein.
Genau.
Und heute ist dann für dieses Mal die Stunde fast zu Ende. Am Mikrofon und an der Idee und an der Technik, wie immer. Habt ihr gehört, Ulrike Helmholtz, Something Neues im Freien Radio Wüste Welle, immer 21 bis 22 Uhr live und dann gibt es Wiederholungszeiten meiner Sendung und zwar sind die Dienstags von 5 bis 6 und Mittwochs von 23 bis 0 Uhr. Wir haben auf unserer Website eine Mediathek, da könnt ihr dann bei Something Neues suchen und 7 Tage lang die Sendung nochmal nachhören. Und ansonsten auf UKW 96,6 MHz sind wir zu finden, Livestream auf der Webseite. Ich wünsche euch eine gute Woche, bis zum nächsten Mal und wir zwei sagen euch Tschüss und es kommt noch der letzte Titel, den Steffen sich ausgesucht hat und zwar Broken Joystick von Adam Green. Macht's gut, danke Steffen.
Danke auch, Tschüss.
Tschüss.